Liebe Brüder und Schwestern, wir betrachten nun den sechsten Teil in unserer Auslegung des zweiten Timotheusbriefes unter der Überschrift Ein Leben in der Heiligung und lesen dazu 2. Timotheus 2, die Verse 20 bis 26. Hier schreibt der Apostel Paulus unter Eingebung des Heiligen Geistes Folgendes. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die andere zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, das sind also Irrlehrer gemeint, davon haben wir gestern gehört, direkt vorher im Text, wenn sich jemand reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar und zu allem guten Werk bereitet. Fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Wir wollen uns nochmal erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du der allein Heilige bist, der Sohn Gottes, der rein und unbefleckt war. Und wenn wir heute hören über das Leben in der Heiligung, so nimm alles weg an mir und an uns, was nicht in Ordnung ist, was dich betrübt. Lass uns auch jetzt ein gereinigtes und geheiligtes Gefäß sein, jeden Einzelnen von uns, um dir zu dienen und um dein Wort aufzunehmen und danach zu wandeln. Bitten dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gerade schon gehört, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ein sehr ernstes Wort. Ohne Wiedergeburt wird niemand ins Himmelreich kommen und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Was heißt heilig? Wenn man so die Leute fragt, was ist ein Heiliger, werden sie sagen, ah, Papst Johannes Paul II. Wird bald ein Heiliger sein. So die Vorstellung durch den Katholizismus sehr verbreitet. Ist das ein Heiliger im biblischen Sinne? Die katholische Kirche hat ja diese Kriterien, es muss jemand sein, der ganz im Rahmen der katholischen Kirche gelebt und gewirkt hat und dem auch Wunder nachgesagt werden, gerade auch nach seinem Tod, wenn also eine Nonne zum Beispiel diesen Verstorbenen anruft und der tut dann ein Wunder in ihrem Leben, dann ist es eine Voraussetzung, dass er selig und schließlich auch heilig gesprochen wird. Und wir merken, das ist das Gebiet des Okkultismus, des Spiritismus, der finsteren Macht, die hier am Werk ist. Das, liebe Geschwister, sind keine Heiligen, die über den Spiritismus heilig gesprochen werden. Das ist genau das Gegenteil. Darf man das heute noch so deutlich sagen? Wir können nicht ins Herz schauen irgendeines Menschen, auch nicht von Johannes Paul II. Aber wir wissen ja durch seine Marien- und Reliquienverehrung und all diese Dinge, falsches Rechtfertigungsverständnis und was da auch alles ist in der katholischen Kirche, waren hier viele falsche Lehren. Und das sind keine Vorbilder für uns, die wir allein das Wort Gottes, die Heilige Schrift, als Grundlage nehmen möchten. Heilig im biblischen Sinne ist jeder, der abgesondert ist von der Sünde, jeder, der auf der Seite Jesu steht, jeder, der sich bekehrt hat, also weggekehrt ist vom Weg des Verderbens, vom breiten Weg, umgekehrt ist auf den schmalen Weg des ewigen Lebens mit Jesus, jeder, durch den der wiedergeboren ist durch den Geist Gottes, der in seinem Herzen wohnt, der sagen kann, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und jeder dann auch, der auf dem schmalen Weg bleiben möchte mit Gottes Hilfe und dann auch die Frucht des Geistes, die Werke des Glaubens hervorbringt durch Gottes Gnade und Hilfe. Ich versuche ganz kurz mit eigenen Worten so zusammenzufassen. Und wir haben gehört in 2. Timotheus 2, ab Vers 20, hier mancherlei Beispiele, wie das ganz konkret wird. Und so wollen wir das Vers für Vers jetzt auch noch betrachten. Vers 20. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, also aus Erden geformte, tönerne, kann man auch sagen. Die einen zu ehrenvollem, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Gott schenkt durch seine Boten immer wieder Beispiele, die jeder Mensch nachvollziehen kann, auch heute noch. Es gibt auch heute Gefäße, die sind ganz edel mit Silber und Gold, vielleicht auch verziert oder wirklich ganz aus Silber und Gold. Gibt es ja auch in ganz reichen Häusern. Und da wird man natürlich jetzt nicht irgendwie den Müll damit rauskehren, mit diesen goldenen, silbernen Gefäßen. Das tut man mit den einfachen Gefäßen. Heute ist meistens Plastik, früher waren das aber so Tongefäße oder mit Lehm und anderen Substanzen, die selber nicht so sauber ausgesehen haben. Damit hat man dann den Müll, auch den Kot und ähnliche Dinge herausbefördert. Und mit diesem Bild wird hier gesprochen. Was will Gott uns hier sagen? Es ist ein Vergleich für die Gemeinde. Das große Haus ist die Gemeinde und da gibt es solche und solche. Es gibt solche, die sich haben reinigen lassen. Und wir wissen ja, Gold kann ja ganz gereinigt werden. Es ist immer eine gewisse Verunreinigung, aber man kann es möglichst gut reinmachen. Reines Gold, Feingold und was alles gibt. Ich bin da jetzt kein Fachmann, aber manche kennen sich da ganz gut aus, obwohl ich aus der Goldstadt Pforzheim komme. Ne? Da könnte man jetzt viele fragen, wie das ist mit der Reinigung des Goldes und auch Silbers. Und das ist natürlich ganz edel und kostbar, weil es auch wenig Gold und Silber auf der Erde gibt, während natürlich Ton und anderes Lehm sehr verbreitet ist. Aber im Bild jetzt, das Bild zu verlassen, damit ist gemeint, es sind ja im großen Haus der Gemeinde Menschen, die haben sich wirklich reinigen lassen. Und diese Reinigung geschieht jetzt nicht mit irgendwelchen Pinseln, sondern die geschieht wodurch? Allein durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Dass man Buße tut und sagt, Herr, reinige mich durch dein Blut. Du hast dein Blut vergossen, um mich reinzuwaschen, dass ich sauber werde wie der Schnee. So auch mit dem Propheten Jesaja zu sprechen. Und dann gibt es eben auch andere Gefäße, hölzerne und irdene, die nicht zu diesem ehrenvollen Gebrauch sind. Wenn man zurückgeht im gleichen Kapitel, hat ja der Apostel uns drei Beispiele genannt. Der Soldat, der Athlet und der Bauer. Es gibt Soldaten, die ihren Dienst sehr treu wahrnehmen, die sich durch nichts ablenken lassen, die sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens verwickeln. Die sind gereinigte Gefäße, um dieses Bild zu gebrauchen. Ganz konzentriert auf ihren Auftrag. Genauso der Athlet, Vers 5, wenn jemand kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpft für den Recht. Wie viele Monate bereiten sich Athleten auf ihren Wettkampf vor? Wie eisern lassen sie sich schulen? Wie viel verzichten sie auf Süßigkeiten und andere Dinge, um ja keinen Gramm zu viel anzulagern? Und wir als Christen nehmen wir das alles so locker und sagen, naja, ist ja egal, wie ich lebe, Hauptsache erlöst, was kümmert mich sonst noch irgendwas? Eine sehr lässige Haltung eines Faulen, der sich Christ nennt. Welchen Einsatz bringt hier ein Athlet? Und auch der Bauer, Vers 6, es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. Welche Mühsal bei Wind und Wetter, bei Hitze und Regen nimmt er auf sich, um eine gute Frucht zu ernten dann im Herbst. Und auch er verzichtet auf manches. Und so ist es auch im Glaubensleben. Heiligung hängt auch mit manchem zusammen aus der Welt, worauf wir verzichten. Im Grunde auch, wenn wir schon in der Spur Jesu wandeln, gern verzichten. Wir merken, das passt gar nicht mehr zu uns. Das befleckt uns. Wenn wir jetzt zu irgendeiner Disco- oder Tanzveranstaltung gehen. Deshalb ist es ja so schlimm, wenn man jetzt die Welt schon in die Gemeinde holt und dort diese Sachen durchführt. Wir haben ja gerade ein Seminar auch von Bruder Kraul hier über Rock, Pop und Technomusik. Wer das in die Gemeinde holt, holt die Welt in die Gemeinde. Das ist alles andere als Heiligung. Das ist Verunreinigung. Verunreinigung mit dem Weltgeist, mit einer okkulten Musik. Gerade diese Rock- und Techno-Rhythmen, das kommt ja aus dem afrikanischen Stammesreligionen, diese Tänzen, mit denen man die Dämonen herbeibeschwört, indem die Leute in einen Trance- und Ekstasezustand versetzt werden und dann können die finsteren Mächte in sie einströmen. Deshalb die monotonen Trommelrhythmen, ja, und das Kopfschütteln dient alles zur Entleerung des Verstandes. Deshalb sagt ja das Wort Gottes, seid nüchtern und wachsam und nicht entleert euren Verstand. Den Verstand entleeren, das wollen die bösen Geister, damit sie ein willenloses Werkzeug vorfinden. Sind wir, bist du, bin ich ein edles Gefäß oder ein unedles? Es gibt noch andere Vergleiche im Wort Gottes, dass wir das jetzt nicht verwechseln. Der Apostel Paulus spricht auch einmal, dass die Kraft Gottes in seiner Schwachheit wirksam ist, dass er ja ein zerbrechliches Gefäß auch ist und so weiter. Aber wir wollen die Bilder jetzt nicht vermischen, bloß dass ich das auch gesagt habe. Aber hier an dieser Stelle geht es darum, sich veredeln zu lassen, im guten Sinne, also reinigen zu lassen, dass wir durch den Geist Gottes immer mehr in sein Bild verwandelt werden. Dann sind wir ein goldenes und silbernes Gefäß. Und was gehört nun konkret dazu? Vers 21. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch. Was steht denn hier? Da steht jetzt nicht zunächst nur die eigene Reinigung und Heiligung von Sünde und Schuld, sondern man muss sich auch, das ist ein hartes Wort hier, von Leuten, von Menschen trennen, sich von ihnen absondern, die falsche Lehren und falschen Lebensstil in die Gemeinden tragen. Konkret gesagt, wir müssten heute fast alle Landesbischöfe in die Wüste schicken, die von oben her die Homo-Ehe einführen wollen, die von oben her das Frauenpastorat einführen wollen und all diese Dinge, weil das alles dem Wort Gottes widerspricht. Wer sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch. Wer aber da mitschwimmt, sich weiter hineinziehen lässt in diesen Sog der Endzeit, der wird sich mit beflecken mit der Sünde, die nun heute nicht nur geduldet wird, sondern schon aufs Podest erhoben. Das ist der Unterschied heute in der Endzeit. Früher hat man diese Dinge vielleicht heimlich gemacht und geduldet. Heute wird das groß aufs Podest erhoben. In der Politik, in der Gesellschaft, in den Massenmedien, in der Rechtsprechung und in den Kirchen. Und wir sehen, dass die 68er Ständenrevolution bis in die Spitzen sämtliche einflussreichen Zentralen der Macht erobert hat. Das geschieht auf allen Ebenen heute. Wenn nun jemand sich reinigt, also trennt von solchen Leuten, die falsche Lehren und falsche Lebensformen propagieren, so möchte ich es einmal ergänzen, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch. Auch in der Gemeinde ganz konkret, wenn jetzt jemand kommt, es kommen ja auch ganz bewusst oft Sektierer mit falschen Lehren in Gemeinden hinein und sagen, Jesus ist nur ein Prophet, nicht Gottes Sohn. Müsst das ablehnen. Könnte jetzt Moslem sein oder Zeuge Jehovas oder wer auch immer, der solches behauptet. Da muss man ganz klar sagen, bekehre dich oder verlasse die Gemeinde. Haben wir heute noch die Kraft und den Mut, das zu sagen? Wir dürfen nicht zulassen, dass der Sauerteig um sie frisst wie eine Krebsgeschwür. Ich habe das schon oft erlebt und deshalb haben wir, es muss nicht jeder so machen, wir haben natürlich die Heilige Schrift, aber wir haben uns doch entschlossen, in unserer Bibelgemeinde in Pforzheim von vornherein ein Glaubensbekenntnis zu formulieren, recht ausführlich, auch mit Abgrenzungen gegen Irrlehren. Wir können es auf unserer Homepage herunterladen. Und auch eine Gemeindeordnung für alle, die auch Glieder der Gemeinde werden wollen, wo es dann auch um das praktische Zusammenleben geht, in ganz praktischen Fragen, wie man das Abendmahl empfängt und all diese Fragen. Aber das Glaubensbekenntnis ist schon mal ein grundlegend, um zu sagen, so haben wir es von der Schrift erkannt und wir wollen nicht irgendwelche ganz eindeutigen Irrlehren in der Gemeinde haben. Zum Beispiel, was vorhin genannt wurde, dass auch der Teufel noch gerettet wird, solche Lehren, was ja gerade hier in der Region sehr, sehr verbreitet ist. Oder dass man heute wieder in die Sabbathaltung zurückfallen müsste, kommen auch immer wieder solche Menschen. Wenn ihr den Sabbat nicht haltet, seid ihr nicht auf dem richtigen Weg. Dann sage ich, der Herr Jesus hat alle Gebote, der 10 Gebote bestätigt, außer dem Sabbatgebot. Da gilt für uns der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung. Und der Sonntag ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Das Mahlzeichen des Tieres ist was ganz anderes, nämlich sich diesem System des Antichristen zu unterwerfen durch Annahme der Zahl seines Namens. Und es wird auf die Haut aufgeprägt, Hand oder Stirn. Den Sonntag trage ich nicht auf der Stirn oder auf der Hand. Also absurd, wenn die sagen, der Sonntag sei das Mahlzeichen des Antichristen. Das lehren richtige Adventisten. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Außerdem leugnen sie die Hölle, also die weitere Existenz der Verlorenen. Obwohl sie näher am biblischen Evangelium sind als die Zeugen Jehovas. Die leugnen ja völlig den dreieinigen Gott und die Gottheit Jesu wird da völlig geleugnet. Für sie ist der Herr Jesus nur der Erzengel Michael, nur ein Engelwesen. Genau wie bei den Moslems nur ein Prophet und so weiter. Also lasst euch nicht verführen. Und wir müssen die Kraft und den Mut haben, von vornherein schon Irrlehren abzuweisen. Sonst werden wir verunreinigt durch falsche Lehre und eben auch falschen Lebensstil, was leider in Kirchen und Freikirchen heute überhand nimmt und um sich frisst wie ein Krebs. Es gibt noch einzelne mutige Prediger, Pastoren, Pfarrer, die dagegen kämpfen, aber sie stehen immer mehr mit dem Rücken zur Wand in ihren eigenen Kirchen und Gemeindeverbänden. Vers 21. Wenn also sich jemand reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch. Weitere Kennzeichen. Er wird geheiligt sein. Geheiligt heißt heilig dem Herrn. So hatten die Priester im Alten Bund auf ihrem Kopf geschrieben. Ja. Sie sollten heilig sein dem Herrn, Kadosh, Yahweh, abgesondert von allem Bösen, was sie verunreinigen würde. Und sie mussten auch selber immer wieder Opfer bringen für ihre Reinigung und Heiligung, auch für die Reinigung des Volkes, dann am großen Versöhnungstag. Kein Priester und schon gar nicht auch der Hohepriester durfte ins Allerheiligste gehen, ohne zuvor geopfert zu haben für seine Sünden und die des Volkes. Nur der Herr Jesus hat das vollkommene Opfer vollbracht. Und das waren alles Vorschattungen, also Vorhinweise auf das vollkommene Opfer des Gottessohnes. Heiligung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung und Sühnung der Schuld. Heute wird sogar schon das Sühneopfer Jesu hinterfragt, bis in Synoden hinein. Das ist doch eine traurige endzeitliche Entwicklung. Jetzt haben sie wirklich das Zentrum schon angetastet. Geheiligt. Und dann wird ein solches Gefäß auch für den Hausherrn brauchbar sein und zu allem guten Werk bereitet. Aber erst nachdem es gereinigt ist, zu ehrenvollem Gebrauch. Nun werden weitere Kennzeichen genannt der Heiligung in Vers 22. Zunächst, Timotheus war ja ein noch relativ junger Mann, man schätzt vielleicht so den Ende 20er, Anfang 30er. Und deshalb schreibt auch der Apostel Paulus jetzt an ihn, aber auch an uns, auch wenn wir schon älter sind, fliehe die Begierden der Jugend. Ich würde es nicht näher erklärt, aber man denkt natürlich vor allem in erster Linie gerade bei jüngeren Männern an sexuelle Anfechtungen, wo da ja die Hormone oft dann auch noch verrückt spielen, Testosteron und so weiter. Wir wollen gerade auch für unsere Jugend beten, die natürlich ganz besonders angefochten ist auf diesem Gebiet. Der Apostel Paulus hatte ja keine Frau, er hat ganz die Berufung zum Missionsdienst angenommen. Eine Frau wäre überfordert gewesen auf diesen weiten Reisen und wenn sie dann zu lang getrennt gewesen wären, wäre auch nichts gewesen. Nicht? Mir fällt diese Woche jetzt auch schon schwer, wo meine Familie zu Hause ist wegen der Schule und ich hier. Aber ich freue mich natürlich über die Gemeinschaft mit euch. Aber stellt euch vor, der Apostel Paulus, der war Monate, jahrelang unterwegs auf beschwerlichen Reisen und er hatte die Gabe des Alleinseins auf diesem Gebiet bekommen. Timotheus, wir wissen nicht, ob er verheiratet war oder gibt es eine Stelle, ich glaube, es ist nicht bekannt. Aber natürlich als jüngerer Mann war er auf diesem Gebiet auch anfechtbar. Und hier gilt es wirklich, auch an anderer Stelle wird es gesagt, flieht die Unzucht. Da heißt es nicht diskutieren, soll ich das jetzt machen oder nicht. Da heißt es wirklich nur fliehen. Das Auge ausreißen, bildlich gesprochen, das einen zu Fall bringen will. Und wenn wir zum Beispiel Probleme haben mit dem Bildschirm, dann sollen wir auch da lieber drauf verzichten oder beim Computer Schutzprogramme eingeben, ja, dass man ganz konkret auch sich nicht der Gefahr aussetzt, die einen zu Fall bringen würde. Aber nicht nur auf sexuellem Gebiet gibt es Begierden der Jugend. Das kann auch die Ehrsucht sein, etwas zu bringen im Leben. Das ist auch nicht verboten, dass man einen guten Beruf hat. Ja, aber wenn es darum geht, ich muss möglichst groß und berühmt werden und viel Macht haben über andere Menschen, gleich ganz oben als Chef anfangen, das ist auch eine Versuchung Satans. Wer steht, seht zu, dass er nicht falle. Hochmut kommt vor dem Fall. Wir kennen alle diese Warnungen. Ja, bei mir war es auch so, dass ich am Anfang des Glaubenslebens sehr schnell aufgestiegen bin mit Büchern, die damals sehr verbreitet waren, über die Grünen und andere Themen, New Age, das waren damals Bestseller. Dann kam aber der tiefe Absturz, der notwendig war, damit ich geistlich mich weiterentwickeln durfte. Wenn das nicht gewesen wäre, wer weiß, wo ich gelandet wäre. Und so brauchen wir auch die Demütigung in unserem Leben, damit wir an der Heiligung wachsen. Unter Leiden prägt der Meister, haben wir gestern gesungen. Fliehe die Begierden der Jugend. Auch Neid, Zorn, Geldsucht, Materialismus, all das kann schon von Jugend auf eine Begierde sein. Liegt ja von Natur aus im menschlichen Herzen. Das Böse ist von Jugend auf. Und wir wollen mit Gottes Hilfe dem widerstehen. Und dann das Positive. Wir wollen ja nicht beim Negativen hier stehen bleiben. Jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Es werden positive Eigenschaften genannt eines geheiligten Christen. Und wenn hier steht Jage, wird auch deutlich, dass das auch immer ein Prozess ist, dass wir es nicht einfach so in der Tasche haben, sagen, jetzt bin ich vollkommen, ich habe es jetzt erreicht, bin völlig geheiligt, ich sündige nicht mehr. Das ist auch schon wieder Schwärmerei und man fällt schon wieder vom Pferd durch Hochmut, durch die Sünde des Stolzes. Es gab in der Kirchengeschichte öfter solche Situationen. Ich habe mal Purcell Smith erwähnt, der eine perfektionistische Heiligungslehre verkündigt hat. Und dann kam ein tiefer Fall mit Frauen plötzlich, solche Dinge. Ja, und das hat dann viel geschadet damals den Gemeinden im 19. Jahrhundert. Oder denken wir an Jonathan Paul, den Begründer der Pfingstbewegung, nicht, der auch diesen Perfektionismus gelehrt hat, die Lehre vom reinen Herzen. Wie viele hat das verführt? Und das ist die Schwärmerei, dass man so sagt, ich erreiche jetzt schon auf Erden einen Zustand, wo ich nicht mehr sündige. Gar nicht mehr sündige. Noch nicht mal in Gedanken, frage ich mich da, oder in Worten. Ja, man kann sich nicht vorstellen. Und wer so denkt, der sagt zwar schon, er sei ganz mit dem Herrn verbunden, aber in Wirklichkeit schreibt er sich selber schon etwas zu, dass ich jetzt diesen Zustand erreicht habe. Und man merkt gar nicht diese feine Falle Satans, wie er den Menschen in einen geistlichen Hochmut hineinbringt und ihn aus der Abhängigkeit vom Herrn herausführt, dadurch, dass er denkt, ja, jetzt brauche ich ja das Sühneopfer nicht mehr, ich bin ja jetzt schon sündlos. Das ist die Gefahr. Ja. Versteht ihr? Also da muss man schon sehr wachsam sein. Deshalb im 1. Johannesbrief gibt es beides. Wenn wir im Herrn sind, sündigen wir nicht mehr, aber nur soweit wir in Jesus sind. Aber wir rutschen immer wieder ein bisschen heraus durch Anfechtungen des Fleisches. Das ist die Not, solange wir in diesem Leib sind. Fleisch und Geist sind im Kampf miteinander. Und gleichzeitig steht, wer sagt, er sei ohne Sünde, der macht Gott zum Lügner. Das gilt auch unser Leben lang. Also ich will nicht hier die Sünde irgendwie billig reden und sagen, naja, wir können halt nicht anders, wir sündigen halt immer. Nein, wir sollen wachsen in der Heiligung. Wir sollen nicht immer auf dem gleichen Stand bleiben, wie es bei unserer Bekehrung war, sondern es soll schon vorwärts gehen. Aber wir werden nie vollkommen auf dieser Erde sein. Wir können es nur erstreben, danach jagen, mit Gottes Hilfe und Kraft. Habt ihr das verstanden? Es ist nicht so leicht zu verstehen, ja, aber es bleibt diese Spannung, Fleisch und Geist. Aber das Geist soll immer mehr die Oberhand gewinnen, ohne dass wir schon völlig jetzt geistlich in diesem Leib werden. Das werden wir im Herrlichkeitsleib sein. Da ist dann das Ziel erreicht. Also Heiligung ist ein Prozess, aber angestoßen durch die Bekehrung und Wiedergeburt, durch die Rechtfertigung, dass wir gerecht gesprochen sind durch das Opfer Jesu und dann weiter wachsen dürfen in der Heiligung. Aber immer Gnade ist und weiter nichts. Wir verkündigen keine Werkheiligkeit aus eigener Kraft, sondern die Gnade, die vom Kreuz von Golgatha fließt. Jage aber, jage nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist niemals Selbstgerechtigkeit, sondern Gerechtmachung durch den, der unsere Gerechtigkeit ist. Es ist ja dieser fröhliche Tausch. Jesus zieht unser schmutziges Sündenkleid an und gibt uns sein weißes Herrlichkeitskleid. Oder Herrlichkeitskleid in der Ewigkeit, aber jetzt einfach das weiße Kleid, das gereinigt ist von der Befleckung. Und da dürfen wir den Herrn bitten, Herr, mach mich gerecht durch dein Blut. jage nach dieser Gerechtigkeit, jage nach dem Glauben. Das ist diese völlige Vertrauensbeziehung zum Herrn, ganz mit ihm verbunden. Jage nach der Liebe zum Herrn und zu den Mitmenschen. Jage nach dem Frieden. Und jetzt steht hier etwas ausführlicher. Mit wem? Mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Es heißt auch einmal an anderer Stelle im Römerbrief, soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Nur viele wollen mit uns keinen Frieden haben. Die wollen vielleicht auch gerade, weil wir gläubig sind, uns bekämpfen. Die können das nicht ertragen, dass da jemand ist, der nicht so den Weg der Sünde mitgeht. Aber wir sollen doch ein friedevolles, sanftmütiges Herz haben gegenüber unseren Mitmenschen. Und hier nun steht speziell nicht nur der Friede mit jedermann, sondern jetzt speziell mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Nun, ich habe gestern auch einen Bruder getroffen, den ich viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und ich weiß, dass der so gemeindlich ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und ich dachte dann auch, ja, der ist ja an sich auch Christ, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so die Erkenntnis hat wie ich, wie der andere, aber im Himmel wollen wir doch alle irgendwie zusammen sein, nicht? Und wenn er wiedergeboren ist, dann werden wir uns dort auch sehen. Und es war dann doch schön, dass wir aufeinander zugegangen sind, uns begrüßt haben, unterhalten haben. Und auch wenn es da manche Spannungen in der Vergangenheit gab, nicht? Er tendiert zu gewissen Lehren, die ich so nicht so gut finde. Aber es kommt auf das Herz an. Wenn er auch aus reinem Herzen den Herrn anruft und sein Kind ist, dann haben wir Gemeinschaft, hier schon und auch im Himmel. Auch meine Erkenntnis ist Stückwerk. Und deshalb bin ich auch immer barmherzig mit solchen, die in manchen Bereichen eine andere Erkenntnis haben. Hier bei uns sind jetzt auch Geschwister aus verschiedenen Richtungen. Ich kann nicht alle eure Gemeinderichtungen gutheißen, wo ihr vielleicht seid in allen Punkten. Ihr vielleicht meine auch nicht. Aber wenn wir wirklich den Herrn vom Herzen lieb haben, dann werden wir auch bei ihm sein. Versteht mich nicht falsch, ich rede jetzt keiner falschen Ökumene das Wort. Aber ich sage mal so, es gibt die wahre Einheit derer, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes. Und das sind dann andere Dinge wirklich zweitrangig. Aber die ökumenische Bewegung heute, die versucht nun alle Kirchen zusammenzubinden, zu einem Topf, ein großes, machtvolles Gebilde heranzufördern. Man nennt es dann die Hure Babylon, die dann mit dem Antichristen zusammenarbeitet, um die ganze Welt zusammenzuführen, auch die Ungläubigen. Es soll alles eins werden. Das heißt dann alle Menschen guten Willens am Schluss. Und das ist das Antichristliche. Aber die unsichtbare Einheit der wirklich gläubigen, wiedergeborenen Christen, die ist ohnehin vorhanden, ob wir jetzt in die oder jene Gemeinde gehen. Ja, die Gläubigen, die den Herrn lieb haben, die erkennen sich, die mögen sich, die können auch zusammen beten und die stellen auch dann ihre Sondererkenntnisse zurück, um der gemeinsamen Liebe zum Herrn willen. Ich hoffe, ich habe das recht verstanden. Ja? Also ich bin kein Ökumeniker, das wisst ihr ja, aber trotzdem ist ganz klar, wenn jemand von ganzem Herzen den biblischen Herrn Jesus Christus liebt und ehrt, genau wie ich, dann haben wir Gemeinschaft. Und so steht auch hier, jagt nach dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Reinem Herzen. Und jetzt kommt noch gewissermaßen eine Wiederholung. Er hat schon mal gewarnt hier, der Apostel, vor dieser Streitsucht und Zanksucht. Und jetzt ist es wohl so eine große Not, dass er es nochmal betonen muss. Auch schon im ersten Timotheusbrief. Und jetzt wieder im zweiten. Und steht auch hier in Vers 23. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Es gibt also Menschen mit Streitsucht, ich habe das schon ausgeführt die Tage, möchte es nicht wiederholen. Natürlich dürfen wir diskutieren, wir müssen auch ringen um Fragen, die nicht einfach klar sind. Das ist was anderes, aber wenn es nur eine Streitsucht ist, mit zerstörerischer Absicht, dann muss das abgewiesen werden. Gerade auch von den Ältesten in den Gemeinden, dass sie sagen, wir können zwar über gewisse Dinge reden, bis es geklärt ist, aber nur auf der Grundlage des Wortes Gottes. Und wenn dann immer weiter diskutiert wird und das Wort Gottes sogar hinterfragt, ein falscher Jesus verkündigt und gesagt wird, aber ich sehe das so, auch wenn die Bibel das behauptet, da muss man sagen, nein, stopp, bis hierher nicht weiter. Das, was das Wort Gottes sagt, das ist maßgeblich. Das ist unser Stoppschild. Nicht über die Bibel hinaus, nichts hinzufügen und nichts hinwegtun. Wobei natürlich die Heilige Schrift heilsgeschichtlich verstanden wird. Also wir leben nicht im Zeitalter des alten Israel, bringen keine Opfer im Tempel dar, sondern wir leben im neuen Bund, wo der Herr Jesus das vollkommene Opfer vollbracht hat. Für uns ist maßgeblich das Neue Testament, aber natürlich auf dem Hintergrund des Alten Testamentes. Wir können es auch nicht trennen, aber es ist eine heilsgeschichtliche Entfaltung. Deshalb lasst euch nicht in den alten Bund zurückpredigen von manchen Richtungen und Sekten. Wir leben also im neuen Bund des Evangeliums, des Glaubens, der Gnade und wir warten auf die Wiederkunft Jesu, die verbunden ist mit mancherlei Gerichten, mit dem Kommen des Antichristen, mit der Schlacht von Harmageddon, mit dem tausendjährigen Reich und dann das Weltgericht und dann das himmlische Jerusalem. Ganz kurz jetzt ein Überblick über die Endzeitereignisse. Dann noch Vers 24, da geht es jetzt auch gerade um wirkliche Christen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein. Was ist das für ein Zeugnis, wenn es ein Ältester oder Pastor einer Gemeinde ist, der will immer nur streiten mit den Leuten. Du, wie siehst du das und so, ich will jetzt gleich mit dir diskutieren. Das wäre ein unmögliches Bild, da würde keiner kommen in die Gemeinde. Wir sollen die Wahrheit auch nicht unter den Teppich kehren, auch nicht. Aber in milder und klarer Weise die Wahrheit bezeugen, in der Predigt, in der Begegnung mit den Menschen. Und das gilt auch für jeden von uns. Ja, es gibt ja manchmal Leute, die wollen dann immer nur alles stören und die Leute verwirren. Nein, wir sollen nicht streitsüchtig sein, sondern milde. Wir sollen freundlich sein gegen jedermann. Es sollte ja die Liebe erkennbar sein in unserem Wesen. Und dann sollte auch wirklich jeder sagen, zum Beispiel auch ein Moslem, ja, aber diese Christen, die werden gar nicht ärgerlich, die steigern sich gar nicht ein, die schreien gar nicht, sondern die sagen die Wahrheit in Liebe, so wie sie die Wahrheit verstehen, ja, sagen sie in Liebe. Und mancher wurde schon gewonnen für Jesus, weil da ein Christ, eine Christin war, die sich nicht hat provozieren lassen. Ich kenne zum Beispiel einen Straßenprediger aus Nürnberg, den begleite ich öfters bei seinen Einsätzen, verteile dann Traktate. Und der wird oft angepöbelt von den Leuten. Ah, du, was willst denn du da? Und ach, du bist ja lächerlich. Und dann der bleibt ganz ruhig und sagt, kennst du Jesus schon? Betest du zu ihm? Hast du Friede in deinem Herzen? Und wenn sie ihn sogar manchmal schon angeschüttelt haben, er predigt dann immer noch weiter in dieser Ruhe. Ja. Und so, da können wir manches lernen, so sollten wir auch sein, freundlich gegen jedermann. Ich werde auch manchmal hart angegriffen, aber da muss ich auch immer wieder beten, Herr, schenkt, dass ich nicht mit den gleichen Waffen zurückschlage, sondern mit einem liebevollen und sanften Herzen eine sachliche Antwort gebe. Das wünsche ich jetzt auch unserem Bruder Eberzeuser, der auch zurzeit massiv bekämpft und angegriffen wird, aufgrund seines Buches Zerstörerisches Wachstum. So geht es manchen Brüdern, wenn sie die Wahrheit noch sagen. Natürlich sollen wir sie auch so sagen, dass sie das Herz erreicht und nicht mit verletzenden Worten, das ist auch klar. Wir sind ja auch nicht vollkommen und deshalb sollten wir auch miteinander barmherzig sein. Sei freundlich gegen jedermann, sei im Lehren geschickt, lesen wir weiter. Das ist gerade für Diener Gottes ganz wichtig, dass sie auch das Evangelium so rüberbringen können, dass die Menschen es verstehen. Ich halte zum Beispiel jetzt keine Kinderstunde, aber meine Frau macht es, so denke ich, in sehr schöner Weise. Und wenn manchmal Kinder es nicht verstehen, wenn ich es erkläre, sage ich meiner Frau auch, gegenüber den Kindern dann, kannst du es den Kindern nochmal übersetzen, damit die es auch verstehen. Ja. Aber ich hoffe, ihr könnt jetzt als Erwachsene verstehen, was ich sage. Ist es verständlich, dass man so im Lehren auch geschickt ist und nicht über die Köpfe redet? Es gibt manchmal Leute, die werfen mit Fremdwörtern so um sich, auch so, um vielleicht etwas zu gelten. Ich habe da immer Bauchschmerzen, wenn ich so etwas erlebe. Ich selber verstehe schon viele Fremdwörter, aber ich selber möchte meinen Zuhörern nicht zumuten, dass sie dann immer ein Wörterbuch noch dabei haben müssen, wenn man einen Vortrag hält. Das ist an sich taktlos und lieblos. Man muss darum beten, dass der Herr einem die Gabe schenkt, die Dinge auch zu elementarisieren. Das ist jetzt ein Fremdwort. Das heißt, sie so einfach darzustellen, dass auch, sag ich mal, jemand mit normaler Hauptschulbildung, gibt es ja heute nicht mehr, wie nennt sich das jetzt, Werkrealschule, aber jemand auch so versteht. Die Leute sind ja nicht dummer, aber sie haben eine andere Aufgabe im Leben. Das sind jetzt eben nicht alle Studenten. Nicht jeder muss Student sein, sondern es gibt verschiedene Gaben und der eine hat eine praktische Begabung, der andere mehr eine theoretische. Und da wollen wir auch miteinander barmherzig sein. Ich bin zum Beispiel im praktischen Gebet nicht so begabt. Da bin ich dankbar, dass der Herr mir eine sehr praktisch begabte Frau, die aber auch noch intelligent ist dazu, zur Seite gestellt hat. Und da ergänzen wir uns gut. Ich bin praktisch also ziemlich mit zwei Händen. Hier unser Hausvater hat ja auch noch die praktische Gabe dazu bekommen. Da bewundere ich dich immer und freue mich für dich. Ja. Kannst auch noch gut kochen und backen. Ja. Konditor ist er ja auch noch. Also da bin ich ja so klein mit Hut, wenn ich dich sehe. Ja. Ja. Also seid im Lehren geschickt. Und das ist auch eine Gabe Gottes, dass wir ihn auch bitten dürfen, das Lehren so zu bringen, dass es auch zu Herzen geht. Und dann das Nächste, der Böses ertragen kann. Das heißt, wir sollen nicht nachtragend sein, nicht Gleiches mit Böses mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem. Die segnen, die uns verfluchen, denen Gutes tun, die uns verfolgen und beleidigen. Ich weiß, das ist leicht gesagt, aber schaut auf Jesus, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde. Er ist unser Vorbild in allen Dingen. Wir müssen langsam zu Ende kommen. Vers 25. Und der mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Hier steht etwas Tiefes, und zwar, wer widerspenstig ist gegen Gott und sein Wort, er ist letztendlich nicht neutral, sondern er ist geritten vom Teufel, auch wenn es ihm nicht unbedingt bewusst ist. Jeder Mensch, der außerhalb des Schutz- und Liebeskreises Jesu Christi lebt, ist noch in der Machtbereich des Fürsten der Welt, des Satans. Also alle Menschen, die verloren gehen, sind im Machtbereich Satans. Und wir wollen gerade die, die ganz besonders dem Wort widerstehen, mit Sanftmut zurechtweisen. Zurechtweisen ist auch ermahnen. Ermahnen ist nicht einfach, weder für den, der es tun muss, noch für den, der ermahnt wird. Aber wenn wir es in Sanftmut tun, wenn wir den Herrn bitten, schenk mir ein mildes Herz, auch ein barmherziges und verständiges Herz, denn von Natur aus sind wir alle böse, aber dann können wir uns auch hineinversetzen und versuchen, diese Sanftmut auch zu leben. Und das Ziel ist, dass dieser widerspenstige Mensch Buße finde, die Wahrheit zu erkennen, die ja Jesus selber ist, die das Wort Gottes ist, die Wahrheit. Und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels. Das heißt, wer im Teufel gebunden ist, der ist unnüchtern, der ist wie unter einem Rausch gewissermaßen. Deshalb sind die Leute oft auch sehr aggressiv. Man denke an die besessenen Gadarener, es waren ja mindestens zwei aus den Höhlen, die da kamen, nackt und tobend. Das werden wir übrigens heute Abend hören. Da kommt gleich der erste Vers über die schlimmen Zeiten. Der gleiche Begriff wie bei den besessenen Gadarenern in der Endzeit. Da gibt es viel Besessenheit, viel Okkultismus, viel Gottlosigkeit, viel Gotteslästerung. Erleben wir besonders in unserer Zeit. Aber wenn wir in Wahrheit und Klarheit und auch in der nötigen Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, dann steht hier, kann ihnen Gott vielleicht Buße geben. Es ist nicht in jedem Fall so. Hier steht vielleicht, das entlastet uns auch, uns endlos in einer seelsorgerlichen Beziehung zu verkämpfen. Es gibt manchmal Leute, die wollen sich gar nicht bekehren, die sind schon so verstockt, die wollen nicht mehr und dann können sie auch nicht mehr, so wie beim Pharao. Der wollte erst nicht und dann konnte er nicht mehr, als Mose und Aaron zu ihm kamen. Und so ist es auch mit manchen Menschen, die sind dann dahin gegeben. Und dann sollten wir auch zu anderen gehen, wo der Same des Wortes auch schon mal ausgestreut wurde, wo die Saat vorbereitet ist, wo das Herz dann aufgehen kann und wir können die Frucht des Evangeliums ernten in einem vorbereiteten Herzen. So auch ein Hinweis für die Mission und für die Seelsorge. Wenn man euch in einem Haus ablehnt, dann schüttelt den Staub von den Füßen und geht zum nächsten. So hat der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt, damals über die Mission in Israel. Und das gilt aber auch in gewissem Sinn für uns heute. Verbeißt euch nicht, jetzt in einem Fall, ihr könnt weiter beten für diesen Menschen. Aber es gibt so viele Millionen Menschen, die ohne Jesus verloren gehen. Da geht dann weiter und sagt das Wort auch diesen. Hätte ich gern noch einiges gesagt über Heiligung, was noch etwas tiefergehend ist. Ich weise einfach darauf hin, auf diesen Artikel von Bruder Daniel Schäfer in unserem Heft, Der schmale Weg, haben wir es mal veröffentlicht, ich möchte es auch im Herbst als gesondertes Heftchen rausbringen in der Reihe Orientierung beim Samenkorn Verlag, die auch hinten ausliegt, unter dem Titel Heiligung. Aber hier, ich habe ein Exemplar da, wer es mal lesen will, sehr tiefgehender Artikel unter dem Thema Heiligt eure Herzen, erschienen in der Schmale Weg Nummer 2 2011. Heiligt eure Herzen, das ungeordnete Innenleben vieler Kinder Gottes. Ein Artikel von dem schon heimgegangenen Bruder Daniel Schäfer. Sehr tiefgehend, sehr zu empfehlen. Wer möchte, kann es ausleihen, bitte dann auch rund geben. Und am Schluss könnt ihr es wieder geben. Ja, ich möchte beten, dass der Herr uns auch diese Gnade schenkt, ein heiliges und ihm hingegebenes Leben zu führen. Wir wollen uns dazu erheben. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du heilig bist. Und wir wissen aus deinem Wort, dass nur derjenige zu dir kommen kann, der auch geheiligt wird, abgesondert von allem Bösen, wo ein gewaschenes Herz ist, reingewaschen durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus. Und das bitten wir dich für uns alle. Wasch uns rein, Herr, durch das Blut Jesu Christi, durch dein Blut, Herr Jesus, und bewahre uns auch vor dem Bösen, dass wir widerstehen können in deiner Kraft. Wenn wir gefallen sind, hilf uns wieder aufzustehen. Hilf uns voranzugehen, auf das Ziel hin zu dir, dass wir jagen nach dem himmlischen Kleinod, nach Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit, Sanftmut, all diesen Gaben, die du uns schenken möchtest. Danke, dass du uns auch heute begleitest. Herr, sei du bei uns. Wir danken dir dafür. Amen.